Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Piga Feridoni liest die zweite Folge aus dem Roman Im Herzen der Katze von Gina Kaya. Sie hat am Bauhaus in Dessau Malerei studiert und an der Deutschen Journalistenschule in München. Seit 2006 lebt sie in Paris, malt und schreibt für deutsche und französische Zeitungen. Die Heldin ihres Debütromans, die 25-jährige Gina, die in Deutschland aufgewachsen ist, reist im Jahr 2000 zu ihrer Schwester Roja, die mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Teheran lebt. Zu diesem Teil der Familie hält Gina über Instagram und FaceTime Kontakt. Und schon bei der Einreise am Flughafen muss sie sich mühsam an die Kleider- und Verhaltensregeln gewöhnen, die im Iran für Frauen gelten. Für die freiheitsliebende Gina eine schwere Übung.
Als der Einreisebeamte am Imam Khomeini Flughafen meinen iranischen Pass sieht, lächelt er freundlich und sagt: Willkommen im Namen Gottes des Gerechten und Allmächtigen in der Islamischen Republik Iran. Willkommen zu Hause. Ich denke, es gibt weder einen gerechten noch einen allmächtigen Gott und Iran ist das Gegenteil einer Republik, aber ich bleibe stumm. Ich lächle den Einreisebeamten an, bis er mir meinen Pass zurückgibt. Der Einreisebeamte bezieht meine Freude auf sich und lächelt mich noch einmal freundlich an. Ich stecke meinen iranischen Pass in meine Tasche. Mein iranischer Pass. Eigentlich hatte ich keinen iranischen Pass, nie gehabt. Ich hatte auch keine iranische Geburtsurkunde, bis zu dieser Reise. Meine Mutter bestand plötzlich darauf, meine Papiere in Ordnung zu bringen. Dies sei eine gute Gelegenheit. Welche Papiere? Fragte ich meine Mutter. Na, deine Shinosnome, deine Existenzberechtigung. Solange dein Vater lebt, musst du deine Papiere in Ordnung bringen, sonst wirst du nie einen iranischen Pass bekommen. Und wofür brauche ich einen iranischen Pass? Du weißt nie. Eines Tages wird er dir vielleicht nützen. Und warum, solange mein Vater lebt? Weil er bestätigen muss, dass du seine Tochter bist, weil sein Name unter deinem Namen in deinem Pass steht. Damals musste ich auch schon Kopftuch tragen. Es war mein erstes Mal gewesen. Ich durfte das iranische Konsulat, obwohl es in Frankfurt ist, nur mit Kopftuch und dem obligatorischen, die Silhouette verdeckenden Mantel betreten. Das war meine erste Begegnung mit der Islamischen Republik Iran. Mitten in Frankfurt. Auf islamischem Boden. Der Beamte war skeptisch und auch unhöflich, als er merkte, dass ich zwar Persisch spreche, aber Analphabetin bin. Wie, Sie können nicht lesen? Nein. Und schreiben? Auch nicht? Ich sagte, ich bin in Deutschland geboren. Er sagte, auch in Deutschland gibt es Koranschulen. Meine Mutter legte ihre Hand auf meine. Sie hatte mir vorher eingebläut, dass ich so wenig wie möglich reden sollte, am besten nur mit Ja und Nein antworten und alles andere ihr überlassen. Ich sagte, meine Mutter ist mitgekommen, sie wird die Formulare für mich ausfüllen. Der Beamte richtete sich an meine Mutter und sagte etwas Unhöfliches, etwas wie, Chonum, ich hoffe, dass Sie Ihrer Tochter wenigstens das Kochen beigebracht haben. Oh, ich koche, wollte ich sagen, biss mir aber auf die Zunge, dachte, Idiot, wenn ihr da alle so drauf seid, werde ich mir nicht nur auf die Zunge beißen müssen, ich werde sie mir abbeißen müssen, sonst werde ich ja sofort verhaftet. Meine Mutter spürte meine Hitze und legte wieder ihre Hand auf meine. Meine Mutter ist eine gute Schauspielerin. Sie kann alle überzeugen, ohne sich als Verräterin zu fühlen. Die Ankunftshalle ist laut und schwarz. Das Schwarz bewegt sich. Hunderte Körper, gehüllt in schwarze wallende Gewänder, die zu einem Schwarm zusammenfließen und sich wieder teilen. Zusammen und auseinander und durcheinander stürzen sich die verhüllten Körper auf ihre Angehörigen, kreischen, umarmen, küssen, kreischen, umarmen, küssen, bis mir ganz schwindelig wird vom Hin und Her. Ich bleibe an der Glastür stehen, halte mich an meinem Koffer fest und stelle mich auf die Zehenspitzen, um Roja zu finden. Roja ist nicht sehr groß. Meine Augen verlaufen sich ein paar Mal in dem schwarzen Meer, bis ich meine Schwester sehe. Sie ist die Einzige, die keinen Chador trägt. Wortlos küssen und umarmen wir uns. Roja nimmt mich an der Hand und führt mich durch das schwarze Meer hindurch nach draußen. Trockene Hitze schlägt mir entgegen. Es ist Mittag, Anfang April. Roja sagt, die Sonne benimmt sich, als sei es schon Sommer. Meine Augen brauchen einen Moment, bis sie sich an das grelle Licht gewöhnen. Roja lässt meine Hand nicht los. Sie sagt, komm, führt mich eine Reihe parkender Autos entlang und bleibt dann an einem schlammbraunen Jeep stehen. Ich schaue auf den Jeep und vergesse kurz, wo ich bin, denke an Daktari und an Safari. Meine Schwester und ich hatten keine gemeinsame Kindheit. Roja war schon 14, als ich geboren wurde. Aber von unserer Mutter weiß ich, dass Daktari Rojas Lieblingsserie war. Ich zeige auf den Jeep und sage, Daktari-Style. Ist Amias Auto. Ich fahre eine Schrottschüssel, wobei der hier macht's auch nicht mehr lange. Das ist kein Style, das ist Iran. Hier gibt's nichts made in 21st Century. Hier ist alles all, prähistorisch. Roja schielt und streckt dabei die Zunge heraus. Das macht sie immer, wenn sie etwas ätzend findet. Wir lachen. Roja geht auf die Fahrertür zu und klopft ans Fenster. Ein Mann steigt aus. Wer ist das? Frage ich Roja auf Deutsch. Das ist Ali Orra, antwortet Roja auf Persisch. Ali Orra stellt sich mit gesenktem Blick vor mich, legt seine rechte Hand flach auf sein Herz und sagt, Khush, Omadin. Ich hoffe, Sie sind glücklich gereist. Ich nicke. Bale, merci. Ali Orra arbeitet für uns, sagt Roja auf Deutsch. Ich habe ihn gebeten, uns zu fahren. Du wirst sehen, ist eine lange Fahrt. Wir haben fast 2 Stunden hierher gebraucht. Und wo ist Nika, frage ich. Sie wartet zu Hause auf dich. Und wer passt auf sie auf? Mimi Khanum, Ali Oras Frau. Ich verkneife mir die Frage, ob Nika groß geworden ist. Natürlich ist Nika seit ihrer Geburt gewachsen. Babys wachsen. Roja und ich sitzen zusammen hinten im Auto und halten uns an den Händen. Ich bin so fahrig, ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll. Zu Roja? Aus dem Fenster? Der Himmel ist so intensiv blau wie in den Beschreibungen meiner Mutter. Die Erde ist Sand, Schokolade, Feuer, Butter. Am Horizont windet sich der Elburz. Wie ein schlafender Drache liegt der Damowand auf ihm. Seine weiße Spitze sticht so tief ins Blau, dass ich denke, gleich läuft dem Himmel die Farbe aus. Ich schaue aus dem Fenster. Ali Orra fährt weiter über Sand, Schokolade, Feuer, Butter, bis sich am Horizont ein Tor abzeichnet, das aussieht wie eine Festung aus einem Sektenfilm. Halb Kathedrale, halb Raumschiff, mit ausladenden, breiten Flügeln aus weißem Marmor. Das ist unser Arc de Triomphe, sagt Roja. Burj-e Azadi. Ich kurbele das Fenster hinunter. Es riecht so stark nach Zypressen und Jasmin, dass der aufdringliche Gestank von Abgasen wie ein unbekanntes Gewürz schmeckt. Ich stecke meinen Kopf aus dem Fenster und schiebe meinen halben Oberkörper nach, um den Turm der Freiheit besser zu sehen. Ich habe vergessen, dass ich ein Kopftuch trage, bis es mir im Fahrtwind fast davonfliegt. Es muss lächerlich aussehen, wie ich mich an meinem Kopftuch festhalte, während Roja mich ins Auto zieht. »Du kannst dich hier nicht einfach so aus dem Auto lehnen«, sagt Roja. Sie sagt es nicht streng, aber streng genug, dass ich mich sofort bei ihr entschuldige. Du musst dich nicht entschuldigen. Du darfst nur nicht vergessen, wo du bist. Erst recht nicht, wenn wir in der Stadt unterwegs sind. Die Sittenwächter warten nur darauf, dich abzukassieren. Wie meinst du das, abzukassieren? Jede, die sie schnappen, wird mit auf die Wache genommen. Da kannst du dann wählen. Peitschenhiebe oder Kaution. Roja verzieht keine Miene, als sie das sagt. Peitschenhiebe? Dein Ernst? Frage ich. Nur weil mir das Kopftuch verrutscht? Der Staat braucht Geld, so geht das hier. Ich brauche eine Weile, um die Peitschenhiebe zu verdauen, den Trenchcoat ordnungsgemäß zuzuknöpfen und das Kopftuch anständig zurechtzurücken. Dass ich diese Worte überhaupt denke. Peitschenhiebe, ordnungsgemäß, anständig. Schau nicht so erschrocken, sagt Roja. Dir wird nichts passieren, du darfst nur nicht vergessen, wo du bist. Du musst dich an die Regeln halten. Bevor sich Angst in mir ausbreiten kann, zieht mich Teheran wieder in den Bann. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe mir Teheran und Iran in meinen Träumen immer als Frau vorgestellt, als eine wahnsinnig aufregende Frau. Wir fahren an der Universität vorbei, die genauso gut in München an der Ludwigsstraße stehen könnte. Wir fahren an ein paar Schahpalästen vorbei, denen über die Jahrhunderte kaum ein Giebel abgebrochen ist. Ich versuche, die Moscheen zu zählen, aber es sind zu viele. Mit türkisblauen Kuppeln, mit silbernen Kuppeln, mit 2 Minaretten, 4 Minaretten. Die große Moschee, sagt Roja, mit Ich weiß nicht, bald 12 Minaretten ist noch nicht ganz fertig gebaut. Mehr als 200.000 Menschen sollen darin Platz haben, um am Freitagsgebet teilnehmen zu können. Wir biegen ab auf eine der Schnellstraßen. Auf den zwei Spuren fahren teilweise 6 Autos nebeneinander. Kaum eines jünger als Baujahr 1978, schätze ich. In den grellsten Farben, gelb, grün, rot. Die meisten fahren ohne Licht, manche ohne Kotflügel, aber sie fahren. Und das mit bis zu 8 Personen. Ein neues Auto, sagt Roya, kann sich kaum jemand hier leisten. Die Währung ist zu schwach, die Importsteuer zu hoch. Außer den Mullers, die fahren dick Benz. Wir fahren in endlosen Serpentinen bergauf. Ich kurbele wieder das Fenster hinunter, bleibe aber diesmal ruhig auf meinem Platz sitzen. Es riecht süßlicher, frischer, nach Schnee und Datteln und frischem Kaffee. Ich frage Roya, wie ihr Internetcafé läuft. Läuft super, sagt Roya. Ich überlege noch, ein zweites zu eröffnen, vielleicht am Tajrish Bazaar, aber die Mieten sind sehr teuer. Ich bemerke, je weiter wir die Hänge der Stadt hochfahren, desto höher werden die Hausmauern. Die Mauern, der Stacheldraht, die Wachtürme, die Soldaten und die allgegenwärtigen No-Foto-Warnschilder schüchtern mich ein. Vor allem aber die unübersehbare Präsenz Bewaffneter. Bewaffnete Soldaten, bewaffnete Polizisten, Bewaffnete in Zivil. Du musst immer genau beobachten, wen du vor dir hast. Das ist hier lebenswichtig. Jetzt wird Royas Ton doch streng. Roya erklärt mir, wer im Grunde harmlos ist, nämlich die, die als Polizisten gekennzeichnet sind, und wer gefährlich und wie ich sie auseinanderhalten kann. Die generell Gefährlichen von den Basij, die man an ihren roten Motorrädern und den schwarz-weiß karierten Tüchern erkennt. Aber das Allergefährlichste ist, sagt Roya, dass die Gefährlichsten oft getarnt sind und man sich deshalb am besten vor jedem in Acht nehmen muss, vor allem vor Zivilisten. Das ist der neueste Trick. Sie lassen ihre Schergen in Zivil gekleidet in den Straßen patrouillieren, allein um uns Frauen zu drangsalieren. Weswegen? Wegen allem, was ihnen gerade so einfällt. Verrutschtes Kopftuch, zu enge Kleidung, zu viel Make-up, zu rote Fingernägel, zu viel Lippenstift, überhaupt Nagellack. Es gibt ja kein Gesetzbuch, die denken sich einfach dauernd neue Härtegrade ihrer erfundenen Regeln aus, sagt Roya, und ich sehe, dass sie lacht, als wäre das lustig. Die Schnellstraße macht eine Biegung und wird zu einer prächtigen, geraden, unendlich langen, von Platanen gesäumten Allee. Wie heißt diese Straße, frage ich Roya. Das ist Wali Asr. Roya erklärt, dass Reza Shah Wali Asr gebaut und die Platanen pflanzen ließ, dass Platanen uriranische Bäume sind, dass Wali Asr, Prinz der Zeit, bedeutet, dass ich mit meiner Nasenspitze die Spitze des Damowand berühren kann, wenn ich mich auf der Rückbank genau in die Mitte setze. Roya zieht mich zu sich herüber und biegt mich wie eine Puppe zurecht, bis sich meine Nasenspitze tatsächlich auf die weiße Nasenspitze des Vulkans legt. Ali Oro biegt ständig mal links, mal rechts ab. Der Damowand wird wieder von Häusern verdeckt. Die Bauwerke sehen bekannt aus. Häuser, die an Corbusier erinnern. Andere sind entweder im Niemeyer-Stil gebaut oder vielleicht von Niemeyer selbst entworfen worden. Roya sagt, Architekten seien die einzigen, die sich in Iran noch austoben dürfen. Wir fahren vorbei an einer wilden Landschaft aus Bungalows, Villen, Hochhausanlagen, dazwischen Coffeeshops, die Internet- und Lavazza-Café anbieten. Krämerläden, Holzhäuschen in Pistaziengrün und Taubenblau, in denen man alles bekommt, was keiner Kühlung bedarf. Saftbuden, die aussehen wie Telefonzellen ohne Fronttür. Bäckereien, die nur aus einem Mann und einem Ofen bestehen. Alles Ein-Mann-Geschäfte. Links einer, der im Schein seines Ofens goldene Brottaler backt, die er zum Auskühlen auf ein Tuch wirft, bevor er sie zum Verkauf über die Ladentür hängen lässt, während sein Nachbar in einem Fort Granatäpfel presst. »Noch 3, 4 Ampeln, dann sind wir da«, sagt Roya. Mir fällt auf, dass ich niemanden auf einem Fahrrad sehe. Niemand führt einen Hund spazieren. Wir fahren in einer schmalen Einbahnstraße zwischen 2 hohen Mauern bis zu ihrem Ende. Von der Straße aus sind keine Häuser zu sehen, nur ab und zu breite Eisentüren, so hoch wie die Mauern. Über jeder Eisentür hängt eine Kamera, es gibt keine Hausnummern. Ich zähle auf der rechten Straßenseite 3 Eisentüren. Als wir vor Rojas Eisentür stehen, sehe ich eine Gegensprechanlage und eine Art Fischauge. Roja drückt zweimal schnell hintereinander auf den Klingelknopf, wartet kurz und drückt noch zweimal im selben Takt auf denselben Klingelknopf. Die Eisentür schnappt auf. Dahinter führen Stufen hinunter in ein Heckenlabyrinth. Ich erahne das Haus, kann es aber nicht sehen, bis wir am Ausgang des Labyrinths vor einer Metalltür stehen. Maschallah, maschallah, Allahu Akbar, begrüßt uns Mimi Khanum, als sie Roja und mir die Haustür aufhält. Mimi Khanum klatscht die Hände zusammen, als hätte sie nicht mit meiner Ankunft gerechnet, rauscht in die Küche, kommt sofort mit einem rauchenden Topf Esfand in der Hand zurück und verteilt im Gehen den Rauch im Zimmer, bleibt vor mir stehen, schwingt den Topf hoch in die Luft, sagt, ich habe Weihrauch für Sie angezündet, und kreist den rauchenden Topf dreimal über meinem Kopf. Maschallah, 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 willkommen und glückliche Ankunft, möge Allahs schützende Hand gesegnet sein. Mimi Khanum rauscht wieder in die Küche, stellt den Weihrauchtopf ab, kommt sofort wieder zurück in den Hausflur, wo ich noch in voller Montur stehe, während Ali Ora sich um mein Gepäck kümmert und ich Roja nach Nika frage und durch die Türen und Fenster einen Muezzin singen höre, der erst verstummt, als Mimi Khanum vor meinem Gesicht ihre Hände zusammenklatscht und weiterredet. Sie habe schon davon gehört, dass ich meiner Mutter ähnlich sehe. Doch jetzt, wo sie mich mit ihren eigenen Augen sieht, Maschallah, Maschallah. Mimi Khanum zieht den Knoten ihres Kopftuches unter ihrem schmalen Kinn fest. Sie sehen wahrhaftig aus wie ihre Mutter. Mimi Khanum dreht sich zu Roja. Cholle Iran hat Lammbraten vorgekocht und vorbeigebracht. Soll ich den aufwärmen und den Tisch decken? Balle, merci, antwortet Roja. Mimi Khanum rauscht wieder in die Küche. Roja nimmt mich an die Hand. Komm. Über zwei Stufen führt sie mich vom Hausflur hinunter ins offene Wohnzimmer, das eine halbhohe Wand, an der eine Tischplatte auf zwei Beinen befestigt ist, von der Küche abtrennt. Die gesamte Front ist aus Glas. Ich sehe einen Garten und Crème Caramel. Du hast Crème Caramel mit nach Teheran genommen? Frage ich Roja. Natürlich, ich habe alle meine Möbel mit nach Teheran gebracht. Ali Ora kommt ins Wohnzimmer. Ich habe das Gepäck ihrer Schwester ins Gästezimmer gestellt, sagt er und geht durch die Küche und die Glasschiebetür hinaus in den Garten. Ich frage Roja nochmal nach Nika und nach Amir. Amir ist oben bei seiner Mutter, Nika ist bei Kobra, sagt Roja. Wer ist Kobra, frage ich. Mimi Khanums und Ali Oras Tochter, antwortet Roja und wirft ihren Mantel und ihr Kopftuch auf Crème Caramel. Maschallah, 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 ruft Mimi Khanum immer wieder aus der Küche zu uns ins Wohnzimmer. Roja zupft an ihren Haaren. Gehen meine Haare? Ich nicke. Siehst gut aus. Roja zieht an meinem Trenchcoat-Gürtel. Warum ziehst du dich nicht aus? Zieh dich aus, wirf einfach alles aufs Sofa, mach's dir bequem. Ich zeig dir gleich alles, dein Zimmer, das Bad. Willst du vor dem Essen kurz duschen? Ich knöpfe meinen Trenchcoat auf und denke, duschen ist keine schlechte Idee. Roja geht in die Küche und bittet Mimi Khanum, Ora Amir zu sagen, dass ich da bin und dass Ora Amir und seine liebe Mutter bitte herunterkommen mögen. Ich schaue meiner Schwester hinterher und frage mich, wo sie gelernt hat, wie in einem Jane Austen-Roman zu leben und zu sprechen. Mir fällt ein, dass meine Mutter und Roja Austen-Roman-Verfilmungen liebten und verschlangen. Stolz und Vorurteil, Sinn und Sinnlichkeit. Zum Duschen komme ich nicht. Nicht nur Tante Iran hatte die Idee, Essen vorzukochen und vorbeizubringen. In einem Fort klingelt es an der Haustür. Alle scheinen hier dasselbe Klingelzeichen zu benutzen. Zweimal schnell hintereinander, Pause, noch zweimal. Eine Tante, Cousine, Nichte nach der anderen stellt sich mir vor. Salam, ich bin Tante Iran. Salam, ich bin Esther, die Tochter von Tante Jasmin, die Cousine von Amir. Salam, ich bin Elohe, die Nichte von Elham, der Schwester von Tante Iran. Salam, ich bin Sarah, die Cousine der Tante der Cousine der Tante der Nichte der Tante der Cousine. Ich verliere den Überblick und lass mich küssen und anfassen und umarmen und bestaunen. Keine Cousine, Tante, Nichte will bleiben. Sie wollen nur schnell eine Kleinigkeit dalassen, nicht der Rede wert, wirklich, zur Begrüßung, selbst gekocht, selbst gebacken, willkommen, willkommen, Maschallah, Maschallah. Ich muss an die heiligen drei Könige denken, wie sie an die Krippe treten und ihre Geschenke überreichen. Es gibt Gurme Sabzi und Kuku Sabzi und Fesenjan und Bodemjan und Kashke Bodemjan. So viele Schüsseln und Platten, dass ich Mimi Khanum um Hilfe rufen muss. Und plötzlich überlegen es sich alle Cousinen und Tanten und Nichten doch anders und entschließen sich zu bleiben und strömen an mir vorbei in das Wohnzimmer. Mimi Chonum kommt wieder aus der Küche angerauscht, wo sie schnell all die Schüsseln und Schalen abgestellt hat und nimmt jeder einzelnen Cousine und Tante und Nichte das Kopftuch und den Mantel ab. Alle Cousinen und Tanten und Nichten freuen sich und schütteln ihre Haare und ihre Kleider und Röcke und malen ihre Lippen nach und zupfen sich gegenseitig an den Blusen und Röcken und Kleidern und Haaren und greifen in ihre Handtaschen und ziehen schicke Schuhe heraus, Pumps und Stiefeletten, die sie gegen die flachen Loafer tauschen. Und Mimi Chonum rauscht wieder zu den Bergen von Essen in die Küche und fragt Roja, ob sie den Tisch nochmal ganz anders decken soll. Jetzt klingelt auch das Telefon ununterbrochen. Jeder Mensch, der meine Schwester und meinen Schwager kennt, scheint zu wissen, dass ich angekommen bin. Jedenfalls scheint jeder Mensch, der meine Schwester und meinen Schwager kennt, jetzt anzurufen, um sich zu erkundigen, ob ich auch gut angekommen bin, was ich gerne esse und ob ich lieber zum Mittagessen, zum Tee und Kuchen oder zum Abendessen kommen möchte. Und Roja nimmt ihr großes Kalenderbuch und blättert und notiert und ich höre, wie sie sagt: Da können wir nicht, da sind wir nicht da. Ja, ja, wir verreisen, übermorgen. Nein, nur wir zwei. Ja, schön, zwei Schwestern, ja, ich will ihr das Land zeigen. Nein, keine Sorge, wir fliegen nicht. Nein, ich weiß, die Tupolev stürzen dauernd ab. Nein, wir fahren mit dem Auto, ja, wunderbar. Ich habe uns eine Reiseführerin besorgt, hat mir Elohe empfohlen. Ja, bale, bale, merci, Khuda Hafiz. Ich will zu Roja gehen und sie nach unserer Reise fragen, aber ich komme nicht zu ihr durch. Ich bin umringt von Cousinen, Tanten und Nichten. Und immer noch klingeln die Telefone. Es gibt 3 Haustelefone und alle klingeln. Manchmal klingelt noch obendrein Rojas Handy. Dann rauscht Mimi Chonum wieder aus der Küche und geht an einen der Apparate und sagt: Wir rufen zurück. Und dann klingelt es wieder an der Haustür. Und es kommen mehr Cousinen und Kuchen und Fleischbällchen und Rosen. Und alle rufen: Khush Amadi, Khush Amadi, glückliche Ankunft, willkommen in Teheran. Roja bindet sich eine Schürze um. Ich folge ihr in die Küche. Die Cousinen und Tanten und Nichten sind mit sich selbst beschäftigt. Ich höre Fragen, die ich schon 100 Mal gehört habe und die mir jetzt komischerweise ein Gefühl von zu Hause geben. Du siehst gut aus. Hast du abgenommen? Was hast du mit deinen Haaren gemacht? Hast du etwas an deinen Augenbrauen verändert? Hast du neue Schuhe? Wer sind die alle? Frage ich Roja in der Küche auf Deutsch. Die blonde Anita Eckberg. Ich muss lachen. Wo ist hier Anita Eckberg? Roja zeigt auf eine kleine, mit viel Fantasie, meinetwegen blonde, in einem kurzen, schwarzen, ärmellosen Kleid, ungefähr so alt wie Roja. Findest du nicht, dass Esther aussieht wie Anita Eckberg? Fragt Roja mit dem Zeigefinger Richtung schwarzes Kleid. Esther? Das ist aber kein iranischer Name, sage ich. Esther ist sehr persisch, babylonisch sogar. Esther war eine Göttin und ein Abendstern. Esthers Vater ist Schwede, daher die blonden Haare. Er hat sich hier während einer Geschäftsreise in Esthers Mutter verliebt, Ava Gardner. Roja zeigt auf eine ältere Frau in einem knielangen burgunderroten Kleid, die tatsächlich ein bisschen was von Ava Gardner hat. Das Grübchen am Kinn, die hohen Wangenknochen, die halbmondförmigen Augenbrauen. Und wer ist Ava Gardner? Tante Jasmin, die Schwester von Amirs Mutter. Tante Jasmin betreibt eine köstliche schwedische Bäckerei in der Nähe vom Golestan-Palast. Ich schaue mir Esther genauer an. Ich finde, Esther sieht eher aus wie die junge Hildegard Knef. Kenne ich nicht. Schauspielerin? Sängerin? Du bist mein Salz in der Suppe, singe ich. Kenne ich nicht. Ich singe noch eine halbe Strophe weiter. Ja, können kann ich schon, doch wollen will ich nicht. Und wenn ich mal nicht mag, dann mag ich nicht. Roja winkt ab. Kenne ich nicht. Für mich soll's rote Rosen regnen, versuche ich es noch ein letztes Mal. Ah ja, kenne ich. Aber ich weiß nicht, wie die aussieht. Na, wie Esther. Ich lache. Roja lacht auch. Weiter, sage ich. Wer ist die in der blauen Bluse? Meinst du Julia Roberts oder Sophia Loren? Roja zeigt auf eine zweite blaue Bluse. Wir lachen beide. Weder sieht die eine blaue Bluse aus wie Julia Roberts, noch die andere wie Sophia Loren. Roja kann unsere Mutter gut parodieren, wie sie alle, Frauen wie Männer, immer und sofort mit Schauspielerinnen und Schauspielern vergleicht. Laut unserer Mutter sieht Roja aus wie Audrey Hepburn in dem Film Frühstück bei Tiffany. Mich nannte meine Mutter als kleines Mädchen Schiller wegen meiner Locken. Glücklicherweise ist ihr dann später kein neuer Vergleich eingefallen. Meine Mutter befand, ich sei einzigartig und ich bekam meinen eigenen Namen zurück. Roya zeigt auf Julia Roberts. Sarah ist Amirs Cousine und unser aller Frauenärztin. Und die zweite blaue Bluse, die im grünen Rock. Du meinst Sophia Loren? Ich finde ja, sie sieht eher aus wie Isabelle Huppert. Oh, das ist gut. Du bist gut, sehr gut. Isabelle Huppert. Das wird Elahe gefallen. Elahe liebt Isabelle Huppert. Elahe ist meine beste Freundin. Sie hat einen Buchladen am Tajrish Bazaar. Da gehen wir mal hin. Doppelter Boden. Roya zwinkert mir zu. Ich verstehe nicht, was sie damit meint und ziehe die Augenbrauen zusammen. Mach das nicht, sagt Roya, sonst bekommst du im Alter Falten auf der Stirn. Dann sprich nicht so kryptisch. Was heißt das, doppelter Boden? Außer den alten Dichtern Hafez, Sa'di, Rumi und so kannst du hier keine guten Bücher kaufen. Alle verboten, alle zensiert, sobald eine Frau darin vorkommt oder Sex. Ein Kuss reicht schon. Obszön, Zensur. In den Buchläden gibt es offiziell nur Koranbücher, Mullah-Geschichten und was die Bärte ebenso erlauben. Elahe hat unter ihrem Buchladen eine geheime Höhle mit allem, was du willst. Von Nabokovs Lolita bis American Psycho. Auch Schriftstellerinnen. Zadie Smith, White Teeth. Gerade erschienen bekommst du bei Elahe noch eher als in München. Wo kriegt Elahe die Bücher her? Roya zuckt mit den Schultern. Geschmuggelt nehme ich an, wie alles andere auch. Roya macht den Kühlschrank auf. Du bekommst hier nicht mal Kinderschokolade. Ist alles geschmuggelt. Kostet das Zehnfache. Das ist hier genau wie damals in der DDR. Hier gibt's offiziell auch nichts aus dem bösen Westen. Was nicht aus Iran kommt, ist made in China oder made in Russia. Hast du schon mal chinesische Schokolade probiert? Schmeckt absolut ekelhaft. Es schmeckt epek, äfft uns Ella hernach, die gerade in die Küche kommt. Euer Deutsch klingt brutal, sagt sie. Als würdet ihr mit euren Wörtern die Luft zerhacken. Chimigin doto chohara. Worüber redet ihr zwei Schwestern? Ich habe meiner Schwester erzählt, wie ekelhaft chinesische Schokolade schmeckt, sagt Roya. Und ich habe Gina von deinem Buchladen erzählt. Hoffentlich nicht in denselben Eschmeck-Epek-Wörtern, sagt Elahe und wendet sich mir zu. Deine Schwester erzählte mir, du bist Journalistin, schreibst Gedichte, willst Schriftstellerin werden? Ja, sage ich. Komm mich im Buchladen besuchen, sagt Elahe und dreht sich zu Roya. Bring mir deine Schwester, Roya, versprochen? Elahe schaut wieder zu mir. Ich habe vor ein paar Tagen einen neuen Farochsort-Gedichtband reinbekommen. Wer ist Farochsort, frage ich. Unsere größte Dichterin, sagt Elahe. Furuch Farochsort. Wird dir gefallen? Ich kann kein Farsi lesen, sage ich. Ich auch nicht, sagt Elahe. Ich schaue Elahe ungläubig an. Ernsthaft? Ich kann wirklich kein Farsi lesen. Ich versuche es zu lernen. Ist nicht einfach, eine neue Sprache im Alter zu lernen. Du musst bei Farsi vollkommen umdenken, weil Farsi ja von rechts nach links geschrieben wird. Nicht geschrieben, gemalt. Unsere Sprache ist eine gemalte Sprache. Eigentlich kann ich nur die Zahl 5 lesen. Ein Herz, das auf dem Kopf steht. Deine Schwester kann auch kein Farsi lesen. Keine von uns kann das. Keine von uns ist hier zur Schule gegangen. Wir sind alle schön doof, wie wir waren, vor lauter Nostalgie und Sehnsucht zurück nach Iran gekommen, ohne zu wissen, worauf wir uns wirklich einlassen. Und ohne zu ahnen, dass wir es hier lieben werden. Mehr lieben, als eine Liebe verträgt. Wann fahrt ihr nochmal los? Übermorgen, sagt Roya. Losfahren wohin? Ich weiß noch gar nichts, sage ich. Oh, mach dich auf einen Traum gefasst, sagt Elahe.
Pega Feridoni mit der zweiten von 15 Folgen aus dem Roman Im Herzen der Katze von Gina Keier. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, eine Produktion von HR2 Kultur, MDR Kultur und NDR Kultur. Die Lesung, die finden Sie in Gänze in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. In Ägypten ist eine erste Gesprächsrunde über eine mögliche Waffenruhe im Gazastreifen zu Ende gegangen. Daran waren unter anderem Vertreter Israels, der USA und der islamistischen Hamas beteiligt. Arabische Medien berichten, die Gespräche seien in positiver Atmosphäre zu Ende gegangen. Sie sollen heute fortgesetzt werden. Zunächst soll es darum gehen, unter welchen Bedingungen Gefangene gegenseitig freigelassen werden könnten, also die verbliebenen Geiseln in den Händen der Hamas und hunderte palästinensische Häftlinge in Israel. Der deutsche Außenminister Wadephul geht davon aus, dass die Gespräche in dieser Woche erste Ergebnisse bringen. Das sei machbar, sagte Wadephul in den ARD-Tagesthemen.
Wir sind in der Tat in der besten Phase, in der all die Bemühungen zur Beendigung dieses Krieges jemals waren. Die Gespräche, die ich bisher geführt habe, sowohl mit meinem israelischen Kollegen Gideon Saar als auch mit allen arabischen Gesprächspartnern, zeigen, es ist machbar, es ist